Einmal im Jahr machen mein Bruder und mein Schwager und ich so ein kleines Bergtürli. Für uns ist das am Ende eine herausfordernde Sache. Wahrscheinlich für gewohnte Wanderer wäre es nicht so aufwendig oder nicht so anstrengend. Dieses Jahr sind wir auf das Stanser Horn gelaufen. Und ja, ich weiss, es hat ein Bändchen, das hat meine Frau mir auch gesagt. Aber wir sind raufgelaufen, weil man braucht ja ein bisschen Herausforderung im Leben. Und es war so ein Tag wie heute. Richtig heiß und noch so tüppig. Und ich habe geschwitzt wie wahnsinnig. Schon lange nicht mehr so geschwitzt wie an diesem Tag. Und Durst gehabt natürlich, wir alle. Und ich hatte nicht wahnsinnig viel Wasser dabei gehabt, weil ich dachte, man kann dann unterwegs an einem Brunnen sicher irgendwo Wasser füllen. Es hat aber auf dem ganzen Weg auf keinen einzigen Brunnen gehabt. Und zum Glück hat mein Bruder noch etwas mehr Wasser dabei gehabt als ich. Und wir sind dann oben angekommen und ich hatte so Durst gehabt. Und dann einfach das Gefühl, kaltes Wasser, so viel können zu trinken, wenn ich nur will, das ist ein unfassbar schönes Gefühl. Das ist übrigens eins, ich glaube, von meinen fast liebsten Gefühlen, so menschlichen Gefühl, wenn es so richtig heiß ist, etwas saukaltes zu trinken. Ich weiss, es ist ungesund und so. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Also die Freude, sorry alle, die mir da widersprechen, die Freude lasse ich mir nicht nehmen. Ich liebe es, wenn es wirklich heiß ist, etwas kaltes zu trinken. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich immer eine Flasche kaltes Wasser im Kühlschrank habe. Mein Sohn sagt dem Nordpolwasser, gerade gestern haben wir es davon gehabt. Er hat gesagt, Papi, darf ich Nordpolwasser? Es ist einfach, ich brauche immer ein bisschen kaltes Wasser. Sogar im Winter habe ich die dort. Obwohl es dann irgendwie nicht viel Sinn macht, aber es gehört, es ist einfach so ein bisschen, eine von meinen seltsamen Angewohnheiten. Also das ist eines von meinen liebsten Gefühlen, glaube ich, so. Kaltes Wasser an einem heißen Tag. Und wenn wir mal eine Freude machen, also ich habe immer Freude an kalten Getränken, wenn es heiß ist. Okay, also, das Gefühl, ich nehme an, viele von euch kennen, das Gefühl vom Durstlöschen, gerade wenn es heiß ist, ist ein Gefühl, das in der Bibel in Verbindung gebracht wird mit dem Heiligen Geist. Und wie es Anja schon gesagt hat, in der Bibel wird das Wasser sehr oft als Vergleich gebraucht für den Heiligen Geist. Und wie wir es gehört haben, wir werden uns in den nächsten Wochen mit dieser Person vom Heiligen Geist näher beschäftigen. Und ich werde die nächsten paar Minuten brauchen, noch nicht gerade so über den Heiligen Geist reden, sondern um darüber reden, warum dass wir überzeugt sind als Gemeindeleitung, dass es für uns als Lenzkirche jetzt ein guter Moment ist, um uns vertieft mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen. Weil genau vor einem Jahr, vielleicht erinnert sich der eine oder andere so ganz diffus daran, ich weiss, ein Jahr ist lang, haben wir eine Predigtreihe gehabt mit dem Titel «Auf dem Weg von Jesus». Und ein wichtiger Punkt dort war, dass ich gesagt habe, das Leben mit Jesus war ursprünglich nicht einfach ein Glaube im Sinne von so, ich stimme intellektuell zu irgendeiner Wort über Jesus, sondern es war eben ein Lebensweg, ein Lebensstil. Man hat sich auf den Weg gemacht mit Jesus. Die ersten Jünger haben das ganz, ganz echt gemacht. Die sind einfach mit Jesus mitgegangen und haben mit ihm gelebt. Und die Jünger von Jesus, und wenn wir auch Lehrling, Nachfolger, Jünger von Jesus sind, die haben drei Ziele gehabt. Nämlich, es ist darum gegangen, möglichst viel Zeit mit Jesus zu sein. Es ist darum gegangen, zu tun, was Jesus da hat, mit der Zeit. Die haben das auch lernen, die haben das längst nicht gerade sofort können. Darum kein Stress. Und ein Ziel war auch, Jesus ähnlicher zu werden, wie Jesus werden. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, bei dem Punkt, wie Jesus werden, habe ich in selber einer Predigt so ein Dreieck aufgezeichnet. Also das ist wirklich der Flipchart von damals. Da habe ich ein Jahr aufbewahrt. Und ich habe so ein Dreieck aufgezeichnet mit drei Gs, die ich glaube, können uns helfen, dass wir uns verändern. Weil es ist um die Frage gegangen, wie können wir uns denn auch persönlich verändern? Wie ist Veränderung möglich? Und ich habe damals davon geredet, dass eben die Geschichte von Jesus, die Geschichte von Jesus hineinleben, die Lehre von Jesus zu hören, die Predigten zu hören am Sonntagmorgen, ist ein Teil, wie wir Veränderung erleben können. Dann braucht es dazu aber auch Gemeinschaft. Also so wie hier am Sonntag, alle miteinander, aber auch Kleingruppen, Familien, Gebetstreffen, was auch immer, alle Art von Gemeinschaft hilft uns ins Bild von Jesus zu verändern. Und auch gute Gewohnheiten, Jesus-Gewohnheiten, geistliche Gewohnheiten, geistliche Übungen, wie auch immer du dem willst sagen, wie beten, wie Bibel lesen, wie gut zu tun, dienen, sich für Gerechtigkeit einsetzen, einen guten Kaffee trinken. Das ist nicht unbedingt der geistliche geworden, aber ist einfach gut. Und ich habe gesagt, all diese Sachen zusammen führen aber nur zu Veränderung, wenn in der Mitte, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, der Heilige Geist steht. Ich habe es euch mal so formuliert, als einen Satz, den man einblenden kann. Wir brauchen Kraft und Gegenwart vom Heiligen Geist, dass wir uns mit Hilfe von diesen Sachen, von Geschichten, von Gewohnheiten, von Gemeinschaft, mit der Zeit verändern und Jesus ähnlicher werden. Das könnte so wie eine Überschrift sein, oder wie, um da geht es in dieser Reihe auch, da vom Heiligen Geist. Oder in den Worten von Paulus, er schreibt im 2. Korintherbrief, und der Geist des Herrn, also der Heilige Geist, wirkt in uns, sodass wir ihm, also Jesus, immer ähnlicher werden und immer stärker seiner Herrlichkeit, man könnte auch übersetzen, Schönheit, widerspiegeln. Also es geht um Veränderung, es geht darum, dass wir Jesus ähnlicher werden, aber das alles gelingt nur in der Kraft und in der Gegenwart vom Heiligen Geist. Darum werden wir uns in den nächsten Wochen mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und ich werde noch zwei Gedanken vorweg schicken, bevor wir eintauchen. Sorry, es braucht ein bisschen einen langen Anfahrtsweg, aber ich traue euch das zu. Vielleicht ist der ein oder der andere da, der beim Stichwort Heiliger Geist an Erfahrungen denkt, die nicht so gut gewesen sind für ihn. Vielleicht bist du, oder für sie, vielleicht bist du irgendwie in einem Kirchenkontext gewesen, wo man vielleicht Druck gemacht hat, wo man gewisse Erwartungen gehabt hat, so muss der Heilige Geist wirken, das muss passieren, das ist irgendwie normal und so. Und vielleicht hast du Druck erlebt und darum bist du ein bisschen zurückhaltend, wenn du jetzt denkst, oh, jetzt geht es um den Heiligen Geist und so. Ich werde dich einfach einladen, lass dich doch nochmal neu darauf ein. Lass dich ein auf den Heiligen Geist, weil ich bin überzeugt, da gibt es ganz viel zu gönnen für dich. Und ich will auch sagen, wir wollen eine Kirche sein, die keinen Druck ausübt. Irgendeine Art. Wir wollen einen sicheren Ort sein als Kirche, wo wir dürfen den Heiligen Geist entdecken und einfach ohne Druck da sein. Das ist vielleicht für die einen. Für die anderen, die sind vielleicht da und denken, ja, yeah, Heiliger Geist, endlich, die Lenzkirche wird charismatisch, da haben wir schon lange gewartet. Vielleicht hast du für dich daheim schon dein Schofart parat oder deine Fahnen und so, die du gerne mitnehmen willst. Vielleicht hat das Platz in den nächsten Wochen. Ich weiss es nicht so. Aber was ich auch sagen will, ist, vielleicht ist das, was du denkst, dass ich wird sagen in den nächsten Wochen über den Heiligen Geist, nicht ganz das, was ich wird sagen. Und trotzdem werde ich dich einladen, lade dich ein auf die nächsten Wochen. Freu dich auf das, was wird kommen, weil ich glaube, der Heilige Geist ist da und er wird wirken und er wird ganz viel bewirken in den nächsten Wochen. Wir werden in den nächsten Wochen auch viele Bibelstellen anschauen in diesen Predigten. Und vielleicht ist es gar nicht so eine dumme Idee, wenn du deine Bibel mitnehmen würdest. Und ich meine wirklich Bibel, nicht deine Bibel-App. Das ist nämlich eine App und keine Bibel. Nimm doch deine Bibel mit und je nachdem kann es dir helfen, wenn man so immer wieder so Querschnitt durch die Bibel durch. Weil ich will zeigen, dass der Heilige Geist nicht erst irgendwie seit Pfingsten da ist oder so, sondern der Heilige Geist ist schon immer da gewesen. Und er hat in allen Zeiten verschieden gewirkt. Er hat auch mit verschiedenen Menschen verschieden gewirkt. Und da werden wir uns ein bisschen näher anschauen. Genau. So, jetzt dürfen alle wieder gedanklich zurückkommen. Vielleicht bist du schon ein bisschen weg gewesen. Was ist eigentlich nächste Woche und so. Und genau, wir tauchen ein in das, was wir heute über den Heiligen Geist hören. Es wird eben um Wasser gehen, weil Wasser ein Bild ist, das sehr oft gebraucht wird in der Bibel für den Heiligen Geist. Und wir fangen wirklich ganz zuvorderst in der Bibel, also 1. Mose 1. Dort, wenn jemand eine Bibel hat, dürft ihr sie aufschlagen, ihr dürft auch mitlesen. Weil dort heisst es, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Also schon da, ganz am Anfang, in der Schöpfung, wo Gott die Welt geschaffen hat, ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, aktiv gewesen. Und es ist interessant, dass er da erwähnt wird im Zusammenhang mit Wasser. Darum fangen wir eben an beim Wasser. Und das Bild, das da gebraucht wird im hebräischen Urtext, ist eigentlich das Bild von einem Vogel, wo etwas am Ausbrüten ist. Also es ist nicht einfach so der Heilige Geist, der ein bisschen über dem Wasser schwebt und nichts Schlaues macht, sondern er hat ganz viel auch Kraft drin. Ein Vogel, der etwas ausbrütet, so ähnlich ist der Heilige Geist am etwas ausbrüten über dem Wasser. Und im Hebräischen wird das Wort das, was wüst und leer da übersetzt wird, ist im Hebräischen Tohu Wabohu. Da kennen wir auch den Ausdruck, oder? Wenn wir ein bisschen Chaos im Leben haben, haben wir ein bisschen Tohu Wabohu. Und der Heilige Geist tut aus dem Chaos, das am Anfang war auf dieser Welt, macht er Ordnung, damit Leben aufblühen kann. Also der Heilige Geist ist von Anfang an schöpferisch tätig. Er ist von Anfang an da und tut aus dem Chaos Ordnung schaffen, das kann Leben aufblühen. Das ist ganz ein wichtiger Gedanke. Und wenn wir dann weiter schauen durch das Alte Testament, das machen wir jetzt nicht so detailliert, dann sieht man, der Heilige Geist ist eher so ein bisschen zurückhaltend. Er taucht nicht so oft auf. Dort, wo er auftaucht, ist er wahnsinnig spektakulär. Also lesen zum Beispiel mal das Buch Richter. Dort kommt der Heilige Geist auf einzelne Typen, der Gideon, der Simson und so weiter. Das sind so die Geschichten, die man noch von der Sonntagsschule kennt. Wahnsinnig spektakulär. Aber im Großen und Ganzen hält sich der Heilige Geist eher zurück. Spielt nicht so eine zentrale Rolle im Alten Testament. Aber dann, wenn man weiterliest und so, kommt man zu den Propheten. Israel hat grosse Propheten gehabt, zum Beispiel den Jesaja. Und beim Jesaja sehen wir, dass die Propheten vorausgeschaut haben auf eine Zeit, wo Gott nochmal ganz neu seinen Heiligen Geist wird ausgiessen auf die ganze Welt. Und nochmal etwas ganz Neues wird schaffen. Ähnlich wie er ganz am Anfang bei der Schöpfung schöpferisch tätig war. Und ein solches Beispiel möchte ich euch zeigen, das ist aus Jesaja 44. Das ist jetzt eine andere Übersetzung, das ist nicht die Basisbibel. Neues Leben, dort heisst es, so spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat und dir vom Mutterleib an beisteht. Hab keine Angst, Jakob, mein Diener. Jeschurun, das ist ein Ausdruck für Israel, für Jakob, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen über deinen Kindern ausgießen. Sie werden wachsen wie Gras am Ufer, wie Weiden am Fluss. Die Prophezeiung war ursprünglich gedacht für das Volk Israel. Und da geht es um Wasser. Und wenn man weiss, so den Nahen Osten, das Gebiet, wo Israel drin ist, ist ein Gebiet, das oft trocken ist, bis heute, wo es Wüstengegenden hat. Und dort war Wasser überlebensnotwendig. Und das Bild ist davon, dass Wasser durch eine Wüste durchfließt und dort Leben aufblüht. Dort Leben überhaupt erst möglich ist. Und der Vers 3 tut es dann wie noch übertragen. Und man merkt, aha, das Wasser, das ist übertragen gemeint, mit dem ist der Heilige Geist gemeint. Der Geist von Gott. Und die Durstigen sind eben Kinder Israels, die Nachkommen Israels. Und ich habe es mal so formuliert, wenn Gott seinen Geist ausgiesst, dann wird sie wie ein bewässertes Land. Und übertragen bedeutet, dass Menschen werden aufblühen. Ganz unterschiedlich, wie das kann bedeuten, aber Menschen werden aufblühen, wenn Gott seinen Geist ausgiesst. Das ist die Aussage hier vom Jesaja. Und das Thema vom Wasser, das zieht sich durch, beim Jesaja, beim Hesekiel, bei anderen von diesen Propheten. Ein Beispiel bringe ich euch noch vom Joel. Das ist noch bei den kleinen Propheten. Einer von den kleinen Propheten. Dort heisst es, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Da haben wir wieder das Bild vom Wasser, vom Ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Wieder das Bild von Wasser, wo von ausgossen wird, wo Leute, die aufblühen, Leben, das freigesetzt und möglich wird. Und da ganz speziell geht es darum, dass eben nicht nur Einzelne, nicht nur irgendwelche verrückte Richter, nicht nur irgendwelche Propheten, nicht nur irgendwelche Könige mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sondern alle. Also da ist die Rede von Jung und Alt. Da ist die Rede von Männern, von Frauen. Da ist die Rede von Dienern, also von der untersten sozialen Schicht und so weiter. Alle werden das erleben, dass der Heilige Geist auf sie ausgossen wird. Das ist das grosse Ziel, das war die grosse Vision der Propheten von Israel. Und gleich hat niemand noch so recht gewusst, wie das passiert. Und alles bleibt im Alten Testament ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen unklar rund um den Heiligen Geist. Bevor wir jetzt einen Schritt weiter machen und zu Jesus kommen, möchte ich einfach kurz innehalten und dir mal eine erste Frage mitgeben. So, über den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist primär kommt und im Chaos Ordnung schafft, damit Leben aufblühen kann, dann frag dich doch, wo gibt es echt in deinem Leben gerade Orte, die ein bisschen chaotisch sind? Orte, wo gerade ein bisschen Tohu Wabohu ist? Überleg mal, ob es vielleicht Beziehungen gibt in deinem Leben, wo es gerade ein bisschen chaotisch ist. Vielleicht in deiner Familie, in deiner weiteren Verwandtschaft, in deinen Freunden und so weiter. Gibt es da vielleicht Beziehungen, wo es gerade ein bisschen chaotisch ist? Wo eigentlich müsste Ordnung und Leben reinkommen? Vielleicht gibt es aber auch ein bisschen Chaos in deinen Finanzen. Vielleicht hast du gar nicht Raum zum grosszügig sein oder spenden, weil du das wie nicht zusammenbekommst, weil du ein Chaos hast mit deinem Geld. Vielleicht hast du auch ein Chaos mit deinem Zeitmanagement, du bist dauernd im Stress, du bist dauernd ausgeplant. Auch das kann ein Chaos sein. Vielleicht hast du ein Chaos mit deinen Wünschen, ein Chaos mit deinen Gefühlen. Das Chaos in uns innen. Da wird der Heilige Geist kommen, vielleicht gerade heute, und Ordnung anfangen reinbringen. Und das kann sein, dass du das allein mit dem Heiligen Geist kannst angehen. Aber vielleicht brauchst du auch Hilfe, vielleicht brauchst du einen Freund, eine Freundin, einen Seelsorger, eine Seelsorgerin. Da wollen wir als Lenzkirche helfen. Wenn du Chaos in deinem Leben hast, dann kann der Heilige Geist zusammen mit anderen Menschen dir helfen, Ordnung reinzubringen. Weil da auch wieder, ich habe es so formuliert, das Erste, was der Heilige Geist tut, ist aus dem Chaos Ordnung schaffen. Damit du als Mensch, damit du als Person aufblühen kannst. Genau, und dann gehen wir weiter, wir verlassen mal das Alte Testament, wir gehen zu Jesus. Und da gibt es ganz eine interessante Geschichte rund um Wasser und Durst im Johannes Kapitel 4. Die einen oder die anderen kennen vielleicht die Geschichte. Es geht darum, dass Jesus in der Mitte des Tages, es ist heiß, wahrscheinlich noch viel heißer als bei uns jetzt gerade, zu einem Brunnen kommt in Samaria und dort hat es eine Frau, eine Samariterin. Und eigentlich dürfte die das Gespräch, das dort stattfindet, gar nie stattfinden. Und zwar aus religiösen Gründen. Jesus war Jude, die Samaritaner, die Samariter hatten so eine Mischreligion. Dann hat sie es auch aus sozialen Gründen nicht dürfen sein. Ein jüdischer Rabbi darf nicht mit einer Frau reden, die sowieso einen berüchtigten Hintergrund hatte. Jedenfalls, das Gespräch hätte nie dürfen stattfinden. Die Frau, die hat verschiedene Männergeschichten gehabt, ist mal verheiratet und dann wieder nicht mehr und so weiter. Und Jesus kommt dort ins Gespräch und bittet die Frau um Wasser, weil er Durst hat. Er wollte vielleicht auch einfach etwas trinken und hat so Lust auf ein bisschen kaltes, frisches Wasser. Und dann im Gespräch nutzt er die Gelegenheit, wo sie über das Wasser redet, über eine andere Art von Durst zu reden. Über eine andere Art von Wasser zu reden. Er sagt dort, das ist Johannes 4, Vers 13, Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Ja, Jesus hat ihr Rätsel geredet. An dieser Stelle definitiv. Weil er tut da in einem Satz, redet er zuerst von körperlichem Durst, das ist der Vers 13, und redet gerade im nächsten Satz von seelischem Durst. Wir haben das gehört in dem Psalm, den Anja vorgelesen hat. Schon in den Psalmen lesen wir immer wieder davon, dass wir einen seelischen Durst haben können. Nicht nur körperlich, sondern in uns, in unsere Seele kann dürsten, kann sich sehnen nach etwas. Und wir würden heutzutage in unserer Sprache wahrscheinlich von Sehnsucht reden. Wir alle, jeder Mensch auf dieser Welt, egal was er glaubt, egal welchen Hintergrund das er hat, wir alle haben so tiefe Sehnsüchte in uns. Sehnsucht zum Beispiel nach Beziehungen, nach Menschen, die sich interessieren für uns. Menschen, denen wir nicht egal sind. Wir sehnen uns nach Liebe, nach Nähe. Wir sehnen uns nach Sinn. Wir sehnen uns nach Erfüllung im Leben. Wir sehnen uns danach, dass es zählt, was wir tun im Leben. All diese Sehnsüchte, von denen redet jetzt Jesus plötzlich. Ich weiss, der Bruch ist ein bisschen schnell, aber so war Jesus. Der ist vom Wasser direkt zu der Sehnsucht im Herz gekommen. Und was Jesus da sagt, ist jetzt, dass er irgendeine Art der ist, der unsere innersten, tiefsten Sehnsucht stillen kann. Er lässt aber an dieser Stelle noch offen, wie das genau ist. Er sagt dieser Frau einfach, du hast einen Durst in dir, wo kein Wasser von dieser Welt wird löschen wird, sondern einen Durst, den nur ich auf eine Art löschen kann. Und wir müssen dann ein paar Kapitel weiterlesen im Johannes-Evangelium. Kommen wir ins Kapitel 7. Dort geht Jesus mit seinen Brüdern an ein Fest auf Jerusalem. Das ist das Laubhüttenfest. Da können wir jetzt ganz viel dazu sagen. Nur ganz kurz, an dem Fest hat man gefeiert, haben die Juden gefeiert, dass sie beim Exodus aus Ägypten ausgezogen sind und unterwegs eben in der Wüste gelebt haben. Darum haben sie 7 Tage so ein Fest gehabt, wo sie so in Laubhütten gelebt haben, so eine Art Zelt. Also sind so 7 Tage gezeltet und haben gefeiert, dass Gott sie befreit hat aus Ägypten, der Exodus. Und es war ein Fest, wo man gleichzeitig zurückgeschaut hat und dankt hat Gott für seine Befreiung. Und man hat aber auch vorgeschaut und hat erwartet, dass Gott nochmal einmal so einen Exodus machen würde. Und dann auch in diesem Zusammenhang würde sein Heiliger Geist ausgiessen, so wie es die Propheten eben angekündigt haben im Alten Testament. Und an diesem Fest lesen wir, im Kapitel 7, Vers 37, am letzten Tag, also am 7. Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut. Und jetzt müssen wir uns eben bewusst sein, das war, die haben gefeiert, sie sind in der Wüste und haben befreit worden und sehnen sich nach einem neuen Ausgüssen vom Heiligen Geist. Und Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Und jetzt, danke Johannes, kommt die Auflösung. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war. Also Jesus redet da vom Heiligen Geist, vergleicht es wieder mit dem Wasser, wo in uns innen den Durst löscht, wo sonst nichts anderes löscht auf dieser Welt und wo uns gleichzeitig aufblühen lässt, so wie nichts anderes uns als Menschen aufblühen lässt. Also der Heilige Geist als der, der uns aufblühen lässt und als Durstlöscher. Und ich habe es mal so formuliert, der Heilige Geist stillt in uns unsere tiefste Sehnsucht und Wünsche, wie es eben nur Gott kann tun. Weil Gott dich und mich geschaffen hat und weiss, was deine und meine tiefsten, innersten Wünsche und Sehnsucht sind. Und das passiert dadurch, dass der Heilige Geist in uns ausgossen wird. So wird der Durst gelöscht. Und die zweite Frage, die ich dir mitgeben möchte, nicht nur gibt es irgendwo ein Chaos vielleicht in irgendeinem Bereich von deinem Leben, sondern auch die Frage, hast du Durst? Hast du Durst? Was machst du mit diesen Sehnsüchten und Wünschen in deinem Leben? Und sehnst du dich nach mehr noch von Gott in deinem Leben? Nach mehr vom Heiligen Geist in deinem Leben? Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass es so unter den Christen wird das manchmal so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Vielleicht gewisse Christen, gewisse Kirchen betonen mehr, hey, bei uns ist die Bibel wichtig und es wird noch das Wort predigt. Und andere Kirchen betonen eher so, bei uns ist eben der Heilige Geist wichtig und wir wollen sein Wirken erleben. Und ich schaue in die Bibel und denke, warum nicht beides? Verstehen? Ich wünschte mir beides. Ich wünschte mir, dass wir als Lenzkirche einerseits bekannt sind, dass wir eine Liebe haben für die Bibel. Und dass wir das ernst nehmen und dass wir das studieren, was in dem Wort steht. Aber dass wir gleichzeitig uns auch ausstrecken und sehnen danach, dass der Heilige Geist noch mehr wirken bei uns. Und dass wir noch mehr erleben dürfen, dass Menschen aufblühen, dass Leute ihren Durst gelöscht bekommen bei Gott und wirklich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das dürfen wir nicht auseinandernehmen und wir dürfen es nicht gegeneinander ausspielen. Und darum die Frage an dich. Was machst du mit dem Durst im Leben, mit deiner Sehnsucht? Tust du die bei Gott stillen? Tust du deine Wünsche wirklich bei Gott stillen? Oder suchst du bei allem anderen Möglichen nach der Erfüllung? Und sehnst du dich danach, dass Gott noch mehr könnte tun, dass der Heilige Geist noch mehr könnte wirken in unserer Mitte? Nimm die Frage doch mit in die nächste Woche. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, der erste Schritt eigentlich auf dem Weg mit Jesus ist, wenn man in die Bibel hineinschaut, ist die Taufe. Und bei der Taufe ist es ja so, dass man jemanden vollständig ins Wasser untertaucht. Und das Wasser steht unter anderem auch für eben das Wasser vom Heiligen Geist, für die Gegenwart vom Heiligen Geist. Man taucht jemanden ein in die Gegenwart vom Heiligen Geist und raus kommt ein neues Leben. Und schau, nächste Woche haben wir die Möglichkeit zum Taufen. Und wenn du da bist und du denkst, ich weiss, ich habe mich irgendwie noch gar nicht taufen lassen, ich weiss gar nicht so recht, und der Heilige Geist heute zu dir redet, dann überlegst du doch, ob du dich nächste Woche taufen lassen. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen spontan, so in deiner Vorstellung, aber lass mich etwas sagen. Taufe ist nichts, wo man sich ein halbes Jahr darauf vorbereiten muss. Oder wo man muss einen gewissen Test ablegen und schon wahnsinnig gut gelebt hat. Taufe ist schon immer der Start vom Leben mit Jesus. Das kann eigentlich etwas total Spontanes sein. Es ist eine Entscheidung, dass man sich taufen lässt. Und nicht unbedingt ein Kurs, den man abschließt mit der Taufe. Darum nochmal. Wenn du das Ziehen in dir fühlst, dass du dich taufen lässt und nächste Woche nicht passt, hey, dann können wir im September auch taufen. Von mir aus im Oktober, wenn du richtig hart bist, im November. Im Januar gehe ich nicht. Im März dann wieder. Aber ich sage nur, das soll keine Ausrede sein, wenn du sagst, nächsten Sonntag, oh, das passt jetzt gerade nicht, weil ich habe schon den Braten geplant oder was auch immer. Dann die Woche darauf. Ich bin parat. Unsere Pastoren sind parat. Wir gehen gerne taufen. Und darum warte auch, wenn du jetzt sagst, ja, ich muss vielleicht noch eine Woche warten oder so, dann warte nicht ein Jahr. Es gibt nicht erst nächstes Jahr wieder einen Taufgottesdienst, sondern wir wollen als Kirche parat sein, regelmässig zu taufen. Wenn du sagst, ja, ich sehne mich danach, mit dem Leben mit Jesus zu führen und ich habe mich noch nie taufen lassen und ich will eintauchen in die Gegenwart vom Heiligen Geist. Also Werbeblock fertig für nächste Woche. Also das ist mal die zwei Sachen zum Wasser. Erstens, es tut aufblühen lassen, es tut bewässern und es tut Durst löschen. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, in die Briefe von Paulus, es ist nicht mehr so lang. Keine Angst, wer jetzt denkt, oh nein, jetzt kommt er noch zum Paulus. Der Paulus hat wahnsinnige Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist und er hat nicht nur Erfahrungen gemacht, er hat auch darüber geschrieben. Und da gehört immer beides zusammen. Wir dürfen Erfahrungen machen und wir dürfen lesen über den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist spielt in der Theologie von Paulus eine zentrale Rolle. Er schreibt zum Beispiel im Römer Kapitel 5, Vers 5, aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Da haben wir wieder das Bild vom Wasser. Und jetzt kommt die Erklärung, das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Da ist wieder die Rede von Wasser, von Gießen. Ein Problem, das ich ein bisschen beobachte bei Christen, wenn es um den Heiligen Geist geht, ist, dass wir nicht recht wissen, wer der Heilige Geist ist. Viele meinen, es ist eine Kraft, es ist eine Energie, irgendwie so ein bisschen diffus. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Ich sage nicht den Mann und ich sage auch nicht was habe ich noch aufgeschrieben? Auch nicht ein Mensch, sondern eine Person. Ich weiss, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Es ist eine Persönlichkeit, die Gefühle hat, Absichten, Ideen, Handlungen kann durchführen. Der Heilige Geist ist eine Person. Und da passt jetzt der Vergleich mit dem Wasser nicht mehr ganz, weil Wasser ist einfach unpersönlich. Aber der Heilige Geist lässt eben uns Menschen nicht nur aufblühen, er löscht nicht nur unseren Durst, sondern er schafft Beziehungen. Er ermöglicht Beziehungen. Und wenn wir davon reden, dass wir uns mehr vom Heiligen Geist in unserem Leben wünschen oder in unserer Kirche, dann geht es primär darum, dass wir mehr Beziehung zum Heiligen Geist uns wünschen. Wie gesagt, der Heilige Geist ist nicht eine Kraft, ist nicht eine Energie, sondern eine Person. Und der Paulus schreibt zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 30, betrübt nicht Gottes Heiligen Geist. Also, macht den Heiligen Geist nicht traurig. Das kannst du nicht sagen bei einer Energie. Macht die Energie in dem Stein nicht traurig. Das geht nicht. Du kannst eine Energie nicht traurig machen. Du hast entweder eine Energie oder Kraft oder du hast sie nicht. Aber den Heiligen Geist können wir traurig machen. Und du kannst nur eine Person traurig machen. Und es gibt ganz viele Stellen beim Paulus, man könnte die alle aufzählen, wo er zeigt, dass der Heilige Geist redet und dass er denkt und dass er Absichten hat und dass er einen Willen hat und dass er Sachen will zum Ziel bringen. Alles Beschreibungen für eine Person. Eine Person, wo wir dürfen, eine Beziehung dazu haben. Und ich werde es so zusammenbringen oder auf den Punkt bringen mit dem Satz, wenn der Heilige Geist uns wie Wasser aufblühen lässt und unseren Durst löscht, dann heisst das schlussendlich, im Endeffekt, dass er uns, wie es der Paulus im Römer 5,5 sagt, mit der Liebe von Gott wird erfüllen. Die Bilder von Wasser und Durst löschen sind alles nur Bilder dafür, dass der Heilige Geist die Liebe von Gott in unser Innerste, in unser Herz wird ausgiessen. Gott will, dass wir seine Liebe erleben durch den Heiligen Geist. Er will, dass wir das Gefühl von der Liebe von Gott erleben dürfen. Und zwar voll und ganz. So, wie wir unseren Durst löschen können an einem heissen Tag. Und darum sagt der Paulus auch noch, das ist Epheser 5, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Und das lasst euch ist immer wieder gemeint. Nicht nur einmal. Man soll nicht nur einmal beten, komm Heilig Geist oder erfülle mich Heilig Geist, sondern das ist etwas, wo wir sollen jeden Tag beten, wo wir dürfen jeden Tag beten. Und wenn die Liebe ausgossen wird in unsere Herzen, dann ist übrigens ein Zeichen, dass wir merken, ob wir dem Heiligen Geist näher kommen oder näher mit ihm zusammenleben, ist, ob wir selber auch mehr lieben. Also wenn unsere Liebe zu unseren Mitmenschen zunimmt, wenn wir ein Umfeld pflegen, wo Leute aufblühen, wenn wir ein Umfeld haben, wo Leute gern mit uns zusammen sind, dann ist das ein Zeichen, dass der Heilige Geist mehr und mehr Raum hat bei uns, dass wir immer mehr tiefere Beziehung zu ihm haben. Nochmal, das ist das, was der Heilige Geist tut. Er tut Menschen aufblühen lassen, er tut Chaos in Ordnung verwandeln, er tut den Durst löschen in uns und er tut die Liebe von Gott in unsere Herzen hineingüssen. Und mit dem werde ich zum Schluss kommen und ich hatte so ein Bild im Verlauf dieser Vorbereitung, wo mich nicht mehr losgelassen hat. Es ist nochmal ein Bild vom Wasser. Die Sommerferien sind ja ein bisschen durch, aber es ist immer noch sehr heiß. Und wenn es so heiß ist, ist es schön, mal an See zu baden. Oder vielleicht sind gewisse am Meer in den Ferien. Und dann ist es so, dass es so ein bisschen abfallend ist ins Wasser rein. Meistens fein. Oder? Und dann kann man langsam so ins Wasser reingehen. Und dann gibt es die einen, dann ist das Wasser ein bisschen kalt. Oder? Die laufen dann langsam so ins Wasser rein. Dann haben sie irgendwie das Wasser mal bis zu den Knöcheln. Und dann geht es langsam Schritt für Schritt ins Wasser rein. Und dann gibt es immer die Verrückten. Kennen die Verrückten? Die rennen immer ins Wasser rein. Überall gibt es die. Am See, am Meer. Es gibt immer die Verrückten, die ins Meer reinrennen. Und ich habe mich gefragt, vielleicht gibt es Leute da, vielleicht spricht dich das an. Vielleicht bist du jemand, der das Meer oder den See vor dir hat, aber du stehst eigentlich nur bis zu den Knöcheln im Wasser. Und das Wasser, das steht für die Gegenwart vom Heiligen Geist, für die Kraft vom Heiligen Geist. Und irgendwie sehnst du dich schon, in das Wasser hineinzukommen, weil du willst deinen Durst löschen, du willst Abkühlung haben. Aber vielleicht fehlt dir wieder Mut dazu. Und ich will dich heute einladen, dass du nicht nur bis zu den Knöcheln im Wasser stehst, sondern dass du Schritt vorwärts machst und irgendwann ganz eintauchst in das Wasser. Hey, ihr müsst nicht rennen, ist okay. Man kann auch laufen ins Wasser. Ich gehöre auch nicht zu den Rennern. Aber dass wir Schritt für Schritt, als Einzelne und als Kirche, die Schritte machen, dass wir ganz eintauchen in das Wasser. Und schau, es kann ganz konkrete Schritte bedeuten für dich. Ein konkreter Schritt kann die Taufe nächste Woche sein. Und wenn du merkst, das lässt dich nicht in Ruhe, dann gib dem Ziehen vom Heiligen Geist doch nachher und wag den Schritt, dich taufen zu lassen. Aber es kann auch sein, dass du spürst, dass der Heilige Geist dich einlädt, irgendwo in einem Chaos in deinem Leben dich anzunähern und anfangen, Ordnung und Leben reinzubringen. Vielleicht ist da auch Sünde in deinem Leben, wo du merkst, die muss ausgeräumt werden. Ich lade dich ein, Schritt zu machen, tiefer ins Wasser rein. Hey, irgendwann können wir dann nicht mehr stehen, aber das wird ganz gut. Aber ich lade dich ein, reinzulaufen in das Wasser. Und nicht so am Rand stehen zu bleiben, dort, wo das Wasser nur zu den Knöcheln geht. Ich werde noch beten und nachher haben wir eine Zeit vom Abendmahl und vom Lobpreis und sagt dann dort noch etwas zu. Aber ich werde einfach noch beten. Und ich werde das jetzt beten, ganz bewusst für jeden Einzelnen, der da ist. Heiliger Geist, komm du. Und du bist nicht irgendeine diffuse Kraft oder Energie, die wir nicht verstehen und nicht kennen, sondern du bist die Liebe von Gott, die ausgossen wird in unsere Herzen. Und das bitten wir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst als die Liebe, die ausgossen wird in unsere Herzen. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du zu den Menschen redest, die irgendwo spüren, dass da ein Durst ist, irgendeine Sehnsucht. Heiliger Geist, löschst du den Durst in uns, die Sehnsucht mit deiner Gegenwart. Und ich bitte dich auch darum, Heiliger Geist, dass du uns mutig werden lässt. Dass wir die Liebe, die du in unser Herz ausgüssest, können weiter fliessen lassen. In unser Umfeld, in unsere Beziehungen. Dass wir aufblühen und auch unser Umfeld. Heiliger Geist, komm du und wirk du gerade in diesen nächsten Minuten.